Hallo und guten Tag miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zugeschaltet hast. Es freut mich, dass wir miteinander so heute Morgen dürfen den Pfingstgottesdienst verbringen, gestalten. Ich bin gespannt, was wir miteinander dürfen entdecken. Was denkst du, wenn man dich so fragen, ist das Wichtigste im Leben? Auf was kommt es an? Was ist das Wichtigste? Wenn man rausgehen, Leute fragen auf die Straße, wenn man in die Medien schaut. Ich bin der Meinung, so, wenn man die Antworten ein bisschen sammelt, kommt eins klar raus. Das heisst, ein erfülltes Leben zu haben. Zufrieden können zurückschauen. Glücklich zu sein. Ein erfülltes Leben dürfen zu haben. Spannend ist, dass wir ganz unterschiedliche Wege einschlagen, um das erfüllte Leben zu haben. Zum Beispiel, Ferien ist so ein gutes Stichwort. Und es sieht ja so aus, wenn wir in einem Monat gleich noch irgendwie so etwas wie Ferien dürften feiern in der aktuellen Situation. Ferien verbindet sehr viele Leute mit Momenten, wo man will können am Schluss sagen, es ist schön gewesen. Es hat mir Freude gemacht. Ich habe etwas erlebt. Ferien, Momente, wo man anderen teilen will. Die Jüngeren machen das auf Facebook, Instagram und weiss nicht was. Früher hat man Dias oder Fotos gezeigt. Ferien, Momente, wo man andere will teilnehmen lassen, wo man will können zurückschauen später, auch sich daran erinnern, oh, es war schön gewesen. Andere, und vielleicht gehörst du zu denen, verbinden erfülltes Leben aber auch mit einem guten Job, mit Karriere, mit einer Arbeit, die sie erfüllt, glücklich macht. Einer Arbeit, die es ihnen vielleicht sogar Sinn ins Leben gibt, sie zufriedenstellt. Ist auch möglich. Und wenn das Ziel ist vom Leben, wenn das erfülltes Leben, glückliches Leben bedeutet, dann ist die Botschaft von heute Morgen total unattraktiv. Dann ist die Botschaft, die Petrus an uns adressiert hat, nicht spannend und völlig daneben. Weil seine Kernaussage in unserem heutigen Text lautet, bis parat zum Leiden. Der Petrus adressiert seine Botschaft an eine Zuhörerschaft in Kleinasien, an Christen, die immer mehr unter Druck kommen. An Christen, die von außen angefindet werden, weil sie an Jesus glauben. An Menschen, die zunehmend schwer haben. Und dann sagt er, hey, das ist normal, Leiden gehört dazu. Und wenn man so die Aussage von Petrus neben dem Lebensziel anstellt, wo wir vorhin gesagt haben, was auch in unserer Gesellschaft das Ziel vom Leben ist, dann könnte man doch den Eindruck bekommen, das geht voll gegeneinander oder liegt so weit auseinander. Das geht doch nicht zusammen. Wie kann ein erfülltes Leben in Verbindung stehen mit Leiden? Oder wie kann ich, wenn ich leide, schlussendlich doch ein erfülltes Leben haben? Und wir wollen dieser Frage ein bisschen auf den Grund gehen. Wir wollen aber dazu zuerst unseren Text von heute lesen. Und der Text findet sich im 1. Petrusbrief, im Kapitel 4. Und wir wollen miteinander die Verse 1 bis 6 lesen. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf Erden noch bleibt, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen, Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über allen Menschen Gericht halten wird. Über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Wenn man den Text so liest, schon der erste Vers nur, dann könnte man aus heutiger Perspektive sagen, hey, Moment, das kann doch nicht stimmen. Da ist es was nicht in Ordnung. Und ich lese darum nochmal schnell den ersten Vers in einer anderen Übersetzung, ein bisschen älteren, in Elberfelder. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und der erste Einwand, der erste Einspruch, oder da, wo man kann sagen, hey, da bin ich nicht einverstanden, da sehe ich anders, könnte ich lauten, Moment, das ist doch eine schlechte Werbung. Das ist doch eine schlechte Werbung für Jesus, wenn du so etwas sagst. Und vielleicht, ja, vielleicht bist du, oder vielleicht hörst du heute dazu, und stellst dir ganz ehrlich die Frage, du willst herausfinden, ob es sich lohnt, sich auf den Jesus einzulassen. Du bist dran am Prüfen, was es auf sich hat mit dem Jesus. Und das Erste, was du jetzt heute hörst, ist, hey, ist normal, Leiden gehört dazu. Und da könnte man sich zu Recht fragen, denn, ja, ist das nicht eine schlechte Werbekampagne für Jesus? Ist das nicht schlechtes Evangelium präsentiert, wenn du jetzt einfach so das Leiden anstellst? Wäre es nicht viel besser, wir würden sagen, hey, wenn du an Jesus glaubst, dann werden alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Du wirst glücklich sein, Frieden, Freude haben. In einer gewissen Weise stimmt ja sogar die Aussage auch. Man könnte die auch machen, in einer gewissen Weise. Nämlich, du als Mensch bist dazu geschaffen worden für eine Beziehung mit Gott. Du bist so angelegt für die Beziehung. Und wenn du dein Leben Jesus übergibst, wenn du einsteigst in die Beziehung, wenn du Ja sagst auf die Einladung, die Gott dir gibt, dann wirst du Erfüllung erfahren in dem Leben. Dann wirst du merken, was es heisst, Frieden und Freude zu haben, wenn du den Jesus persönlich kennenlernen darfst. Aber ja, Leiden gehört dazu. Man könnte auch nicht wegdiskutieren, das gehört da dazu. Und der Petrus schreibt an Menschen in dem kleinen asischen Raum, hört die heutige Türkei, wo ihnen sagt, hey, ich weiss, euch tut es weh. Euch geht es als lebendig zum Teil. Und das ist normal, das gehört dazu. Verschreckt nicht dabei. Er schreibt Menschen, die unter Druck kommen. Er schreibt Menschen, die angeklagt werden, verleumdet, ins Gefängnis kommen. Mit ihrem Glauben. Er schreibt da an Menschen, die vielleicht sogar schon den Job verloren haben. Mit ihrem Glauben. Und er sagt ihnen, hey, ist normal. Gehört dazu. Aber er sagt ihnen dann auch etwas anderes, was ihnen ganz wichtig ist. Und da hat er schon im Abschnitt vorne gesagt, und es geht noch ein bisschen weiter. Er nimmt nämlich immer den Blick von seinen Zuhörern und sagt, hey, das Wichtige ist doch, schau auf Jesus. Er ist realistisch mit ihnen. Er sagt, hey, ja, Schmerzen gibt es. Aber schau auf Jesus. Er hat auch gelitten. Und er ist treu zu dir. Und die Frage ist doch eigentlich in dem Ganzen inne, wie sieht meine Treue gegenüber Gott aus? Bin ich ihm nur treu, wenn er mir Gutes gibt? Oder bin ich ihm auch treu, wenn es schwieriger wird? Er ist auf jeden Fall treu mit dir. Wie sieht deine und meine Loyalität aus, ihm gegenüber? Der Petrus stellt aber auch klar, hey, das Leiden, das ich dir erzähle, das hat nichts mit dem zu tun, wenn du Blödsinn machst und musst leiden. Wenn du irgendwie straffällig wirst und vom Gesetz verfolgt oder was auch immer, das ist einfach dein Blödsinn. Das Leiden hast du selber eingebrockt. Das Leiden, um das, was es geht, ist das Leiden ums Evangeliums Willen. Das heisst, weil du anstehst für die Überzeugungen, die du siehst in Jesus. Du sagst, so habe ich den Eindruck. Und nochmal, man könnte in der Versuchung stehen, zum zu sagen, das ist doch schlechte Werbung für den Glauben. Martin, was du da machst, ist doch schlechte Werbung für den Glauben. Wenn du sagst, Leiden gehört dazu, wer will denn schon glauben? Aber ich glaube, der Petrus, erstens hat das er selber so an seinem eigenen Leib spüren bekommen. Und zweitens schreibt er an so Leute, wo noch genug realistisch ist, zum sagen, hey, das ist die Realität. Ich will nicht euch etwas versprechen, das nicht stimmt. Sondern das ist die Realität. Ich will einfach nur ehrlich sein. Gott ist treu zu dir. Das Leiden gehört dazu. Wie verhaltest du dich Gott gegenüber in dem Innen? Wenn wir nicht versuchen, den Weg treu bis zum Schluss zu gehen mit Jesus. Der zweite Einwand, den wir haben können, wenn man so den ersten Text, den ersten Vers liest, ist so, hey, haben Christen nicht ganz eine ungesunde Lebenseinstellung? Sind denn die noch normal? Leiden ist, gehört dazu. Beziehungsweise geht ja noch einen Schritt weiter. Man könnte sagen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Also je mehr leidest, desto besser wird es. Und vielleicht denkst du auch an gewisse Männer und Frauen in der Kirchengeschichte, die zurückliegen, die ganz komische Einstellungen gehabt. Es gibt Geschichten von Menschen, die aufs Bett gelegen sind und sich zu Tod gehungert haben, in der Meinung, so kommen sie näher zu Jesus, so gefallen sie ihm besser. Oder es gibt die Geschichten von den Menschen, die trockene Erbsen in die Schuhe reingetan haben, reingestiegen sind und rumgelaufen sind und das noch in mehr Schmerzen hatten und das Gefühl hatten, so machen wir es besser. So kommen wir näher zu Jesus. Es gibt echt abstruse Ideen. Ist es das, was der Petrus da meint? Kann es da wirklich sein, je mehr ich leide, desto heiliger bin ich, desto näher bin ich Gott, desto weniger Sünde habe ich? Weil es heisst ja, dass wir den Sünden gestorben sind. Ist denn das überhaupt möglich? Ist das nicht eine total ungesunde Lebenseinstellung? Und ich glaube, der Einwand ist schon berechtigt oder mindestens berechtigt, dass man da die Frage so stellen darf. Weil ich glaube, der Petrus eigentlich etwas anderes will sagen. Das Erste, was er nämlich macht, ist, hey, schau auf Jesus. Schau auf ihn. Schau auf Jesus, wie er es gemacht hat. Der Jesus, der selber ans Kreuz genagelt worden ist. Der Jesus, der selber verraten worden ist. Schau auf ihn. Er hat gelitten. Und dann wird der Petrus sagen, schau mal, Menschen, die gelitten haben, die haben die Prioritäten anders geordnet. Menschen, die gelitten haben für das Evangelium, die haben gelitten für Jesus Christus. Und insofern sind sie dieser Sünde abgestorben. Das heisst nicht, je mehr ich leide, desto weniger sündige ich. Das wäre ein falscher Schluss daraus. Sondern es geht darum, habe ich abgeschlossen mit der Sünde. Auch da habe ich abgeschlossen, nicht im Sinn von erledigt, fertig, gehen wir zum nächsten Punkt über. Sondern auf was bin ich ausgerichtet? Ist mein Blick auf Jesus und richte mein Leben nach seinen Prinzipien aus, dann habe ich abgeschlossen mit der Sünde. Das heisst nicht, wenn ich gesagt habe, dass es nicht mehr passieren wird, aber von den Prioritäten, von der Reihenfolge her ist es klar. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann werde ich mich nach seinen Prinzipien und Werten ausrichten und habe abgeschlossen mit dem anderen. Und er erklärt es nachher in den nächsten Vers, geht ein bisschen darauf ein, was denn da genau heisst, er beschreibt. Ich will zum Beispiel den Vers 3 da nochmal kurz lesen, den Anfang. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Und damit es alle genau verstehen, was der Petrus meint damit, erklärt er nachher, was der Lebensstil ist, den wir früher noch gemacht haben. Da ist zum Beispiel ausschweifender Lebensstil, Alkoholexzess, Schlemmen, Saufen, abstoßender Götzendienst. Also das ist harter Tobak, den der Petrus da aufzählt. Das ist nicht nichts. Er führt es den Menschen vor Augen. Hey, diese Sachen habt ihr jetzt echt genug gemacht in eurer Vergangenheit. Das langt. Das muss nicht mehr sein. Macht das jetzt nicht mehr. Ich bin in einer christlichen Familie gross geworden und durfte schon sehr früh zum Glauben finden. Und ich bin Gott mega dankbar, dass durch den Umstand ich gewisse Sachen in meiner Jugend gar nicht in Berührung gekommen bin damit. Und doch mag ich mich erinnern an einen Moment, wo wir so diskutiert haben und Gleichdenkenden oder unter Menschen, die Gleiches erlebt haben, auch in der gleichen Situation gestanden sind, dass man in der Versuchung gestanden ist, dass so ein Gedanke sich installiert hat manchmal. Ach, haben wir nicht etwas verpasst? Ach, hätten wir da nicht gescheiter das eine oder das andere auch ausprobiert? Von dem, was zum Beispiel der Petrus da aufschreibt. Haben wir nicht irgendwie etwas verpasst? Und ich glaube, das ist kein guter Gedanke. Das ist nicht ein guter Gedanke, der sich so breit macht. Und wenn du auch schon so Gedanken gehabt hast, dann will ich dich ermutigen und sagen, hey, gang auf jemanden zu, wo erst spät zum Glauben gekommen ist und wo vielleicht so ein Erlebnis gemacht hat. Und red mit ihm darüber und du kannst sicher sein, er wird dir sagen, ich wäre froh, ich hätte einiges davon gar nie erlebt. Und du weißt nicht, wie glücklich dass du kannst sein kannst, dass du in so einem Umfeld gross geworden bist und nie erleben hast müssen, was das heisst. Vermutlich haben die Christen dort mal an Petrus seine Ironie schon gespürt, wenn er sagt, hey, es ist im Fall jetzt etwa genug lang gewesen, dass er so gelebt hat. Es langt jetzt. Ihr habt in einer gewissen Weise, könnte man fast sagen, ihr habt jetzt genug euer Leben verschwendet an Blödsinn. Macht jetzt etwas rechts, ändert etwas, macht einen Unterschied, sind anders. Bis ein Unterschied in deinem Umfeld. Du anders leben. Und ich werde euch ein Zitat vorlesen, von jemandem, der ein bisschen recherchiert hat über die ganze Situation von der damaligen Zeit und wie Menschen Christen betrachtet haben, wie das Umfeld der Christen über sie geredet hat. Also folgendes Zitat. Heiden im ersten Jahrhundert sahen Christen als Spaßverderber, Miesmacher, die ein düsteres Leben ohne jedes Vergnügen lebten. Die Vergnügungen, von denen sich Christen des ersten Jahrhunderts üblicherweise fernhielten, waren die populären Formen der römischen Unterhaltung. Das Theater mit seinen schlüpfrigen, nicht jugendfreien Aufführungen, die Wagenrennen und die Gladiatorenkämpfe voll brutalem Blutvergießen. Der christliche Lebensstil verurteilte auch die Vergnügungen eines zügellosen Lebensstils. Sex außerhalb der Ehe, Trinken, Verleumdungen, Lügen, Begehren und Diebstahl. Diese Einstellungen gegenüber römischen Gebräuchen und Sitten in Kombination mit der Weigerung, dem Kaiser Räucheropfer darzubringen, brachte den Christen den Ruf ein, Menschenfeinde und Verräter des römischen Lebensstils zu sein. So haben die Menschen von aussen Christen angeschaut. Weil sie sich abgewendet haben von diesen Vergnügungen, von diesem Lebensstil. Es war damals total normal, zu Gladiatorenkämpfen zu gehen. Total normal, ins Theater zu gehen. Es war genauso normal, an Sexorgien zu gehen. Sexpartys von damaliger Zeit. Das war normal. Das hat jeder gemacht. Und die Christen haben plötzlich angefangen und gesagt, hey, wir können da nicht mehr mitmachen. Das geht nicht, da lässt sich das nicht vereinigen mit dem, was Jesus sagt. Und auf einmal sind sie von ihren Freunden komisch angeschaut worden, angefindet worden, ausgelacht, aber vielleicht auch böser. Wenn dann vielleicht so Bemerkungen gekommen sind, hey, bist du eigentlich jetzt so komisch fromm geworden? Stell dich doch nicht so an. Bist doch früher auch mitgekommen? Was ist denn schon dabei? Das ist doch normal. Jeder macht's. Man macht's so. Und ich denke, man muss nicht sehr weit gehen, um zu realisieren, dass unsere heutige Zeit sich gar nicht so brutal unterscheidet zu dieser Zeit von damals von Petrus. Gut, wir haben keine Gladiatorenkämpfe, die kannst du ersetzen. Und die damaligen Sexorgien, die kannst du auch ersetzen. Zum Beispiel ersetzt du es mit heutigen Partys oder mit Netflix oder anderen Serien, die ein bisschen schräg sind am Fernsehen oder all diesen Exzess im Internetbereich. Ich will gar nicht erst darauf eingehen. Und auf einmal kommen wir dieser Zeit ziemlich nahe, oder? Und die Anweisungen, die der Petrus da sagt, die reden mitten in unser Leben von heute rein. Der Text ist brandaktuell. Der hat nichts verloren an seiner Aktualität von damals. Der ist total voll dabei. Der Lebensstil der meisten Menschen um uns herum unterscheidet sich darum auch von unserem. Das ist normal. Man muss der Fairness halber zugestehen, dass auch früher schon es Philosophen gegeben hat, die nicht einverstanden waren mit dem römischen Lebensstil, die auch ganz klar gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, wo auch die Sachen verurteilt haben von dem Lebensstil. Alles bis auf eine Sache. Der Götzendienst. Den haben sie gestohlen. Christen waren die einzigen in der damaligen Kultur, die gesagt haben, das geht nicht. Es gibt nur einen wahren Gott, den man anbeten darf. Ein einziger. Und das ist der, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Den darf man anbeten. Kein anderer. Und weil Christen sich so verhalten haben, sind sie an Pranger gestellt worden. Haben sie einen Unterschied gemacht. Sie sind nicht gleich gewesen. Und darum sind sie auch nicht mehr verstanden worden. Viele haben den Kopf geschüttelt, haben sie ausgelacht, angefindet. Und im Vers 4 heißt: Sie reden abfällig über euch. Ganz wörtlich müssen wir übersetzen, sie lästern über euch. Und das Wort ist verwandt mit dem, was wir heute als Blasphemie haben, also sprich lästern über Gott. Und eigentlich sagt der Petrus, hey, hör mal, sie tun zwar über dich lästern, machen sich lustig über dich, aber eigentlich ist es die Adresse an Gott. Eigentlich machen sie sich lustig über Gott. Sie lästern über ihn. Und die Christen sind auf einmal Fremde gewesen, weil sie so einen Unterschied gemacht haben. Man hat sie erkannt, man hat auf sie abgeschaut, sie ausgelacht, weil sie einfach nicht mehr überall haben können mitmachen. Und der Petrus sagt ihnen, das muss euch nicht verwundern. Das soll euch auch nicht erschrecken. Das ist normal. Das ist so. Schaut auf Jesus. Blickt auf ihn. Er ist auch ausgegrenzt worden. Er ist verspottet worden. Er ist ausgelacht und zum Schluss ans Kreuz gehängt worden sogar. Schaut auf Jesus. Und geht beharrlich, wie Jesus den Weg bis zum Schluss. Geht nicht auf. Geht bis zum Schluss. Orientiert euch an dem Jesus. Nicht an euren Kollegen, nicht an der Gesellschaft, die scheinbar sagt, was in ist, was sich gehört und was nicht. Orientiert euch nicht an Stars und Sternchen und Vorbilder. Orientiert euch an Jesus. Orientiert euch an ihm und bis beharrlich bis zum Schluss. Geh den Weg mit ihm. Und ich finde, die Aussage ist extrem stark. Es ist doch so leicht, sich den gesellschaftlichen Normen, den gesellschaftlichen Wert anzupassen, mitzumachen. Sich einfach zu treiben lassen. Das wäre so einfach. Einen Unterschied zu machen, beharrlich zu bleiben, das kostet Aufwand. Das tut manchmal auch weh. Es wäre so einfach. Aber der Petrus sagt, mach nicht mit. Bis beharrlich. Schau auf Jesus. Mach nicht mit. Und warum sollen wir nicht mitmachen? Er sagt es deutlich im Vers 5. Und wir haben da letztes Mal in der letzten Predigt schon ein bisschen angeschaut. Das Thema hat er hier schon aufgegriffen. Und jetzt bringt er es, ich meinte, fast noch deutlicher. Vers 5 heißt: Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird. Über die Lebenden und über die Toten. Die Leute von damals haben eigentlich grundsätzlich folgenden Gedanken gehabt. Du stirbst, aus ist. Und darum haben sie eigentlich auch gedacht, leck, als Christ, das ist doch so ein erbärmliches Leben. Das ist doch so traurig. Das ist doch fast lächerlich. Jetzt tust du dich allem Schönen entziehen. Du gehst nicht auf Sexpartys, du gehst nicht mehr ins Theater, da komische Sachen anschauen, du machst nicht mehr mit bei all dem Gespött und so weiter, geh räuchern, gehst auch nicht mehr im Kaiser. Und am Schluss stirbst, und für was das alles, damit es vorbei ist? Außer Spesen nichts gewesen. Das ist doch schon erbärmlich, Christ sein. Und ich meinte, dass sich in dem Punkt unsere heutige Gesellschaft auch wieder nicht unterscheidet. Wie oft höre ich doch, ach, dann stirbst und dann ist vorbei. Und der Petrus sagt ganz deutlich, liebe Leute, mit dem Tod ist das Leben nicht fertig. Es gibt ein Gericht für jeden Mensch. Jeder Mensch darf antreiben vor dem Gott, der über den Lebenden und den Toten richten wird. Jeder muss dort erscheinen. Jeder wird gerichtet. Und mit dem Tod ist nämlich darum nicht alles fertig, sondern wenn es ein Gericht gibt, gibt es ja auch ein Urteil. Und bei einem Urteil gibt es zwei mögliche Ausgänge. Und da beschreibt er da dann auch ein bisschen, in dem, ich sage jetzt mal ein bisschen speziellen Vers 6, wo auch schwierig ist zum Verstehen. Ich lese ihn nochmal in einer anderen Version auch ein bisschen, weil wörtlich ist er noch ein bisschen schwieriger zum Verstehen, wortwörtlich. Da heißt: Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach menschlicher Weise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise leben im Geist. Was heißt das wieder? Der Vers ladet wieder ein, wie wir in der letzten Predigt auch schon ein paar hatten, zu ganz viel Spekulation. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns an dem heben, was ziemlich deutlich ist. Ich glaube, dass der Petrus da nicht sagen wollte, hey, den Toten ist das Evangelium verkündet worden, sie haben nochmal eine Chance bekommen, sie haben sich noch können bekehren. Also nach dem Motto, wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, hast du ja noch eine zweite Möglichkeit. Die zweite Chance gibt es nicht. Das steht gegen all das, was die Bibel sonst lehrt. Es gibt ein Leben, es gibt einen Tod und es gibt ein Gericht und zwei mögliche Ausgänge. Das lehrt die Bibel und das ist deutlich. Und die Deutungsweise, die da der Petrus eigentlich hat in dem Vers, ist ein bisschen eine andere. Er sagt, hey, schau mal, es gibt Menschen, ja, die haben an Jesus geglaubt und sie sind gestorben. Und fürs menschliche Empfinden könnte man jetzt sagen, es ist vorbei. Und der Petrus sagt, aber da ist es eben nicht. Weil sie an Jesus geglaubt haben sie zwar müssen sterben, so wie jeder Mensch muss sterben, Zitat Adam und Eva, Aber wie sie an Jesus geglaubt haben, leben sie weiter. Da ist Hoffnung, darum die Blumen in dem Kreuz. Da ist Hoffnung nach dem Tod. Da gibt es ein Leben nach dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Und das ist eine Zusage, ein Zuspruch auch für uns heute. Erstens, ja, es gibt ein Gericht, es gibt den Tod. Einmal ist fertig und dann muss jeder erscheinen. Aber es gibt auch eine Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht. Eine Perspektive nach dem Tod. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, darfst du wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es ist nicht das letzte. Weil das Beste kommt dann erst noch. Die Ewigkeit bei Gott. Das ist das Beste. Eine Ewigkeit dürfen dort sein. Das Beste kommt noch. Und ich werde versuchen, jetzt am Schluss noch mal kurz zusammenfassen, was wir so bis jetzt gehabt haben, diesen Punkt vorbei, und versuchen, eine Verbindung herzustellen zu unserem heutigen Festtag, eigentlich zu den Pfingsten. In welchem Zusammenhang stehen diese Sachen? Das Erste, was wir angeschaut haben, ist Treue gewesen. Treue. Gott ist treu zu dir. Wie sieht es umgekehrt aus? Bin ich treu und loyal ihm gegenüber, wenn es gut läuft? Und wie ist es, wenn es Leiden kommt? Dann haben wir da gehabt, abgeschlossen. Hast du abgeschlossen mit der Sünde? Das heisst nicht, bist du ein Heiliger, der nie mehr sündigt, sondern wie sehen deine Prioritäten aus? Hast du abgeschlossen nach dem Lebensstil zu leben, wo eben die Sünde drinnen ist und ausgerichtet auf Jesus Christus. Und dann haben wir den dritten Punkt gehabt, Unterschied. Mach einen Unterschied. Mach deinen Lebensstil einen Unterschied in der Gesellschaft. Sehen die Leute, das ist nämlich die versteckte Frage, die der Petrus da dahinter hat, und die hat er jetzt zwei Kapitel lang behandelt. Sehen die Leute an deinem Verhalten etwas von Jesus? Weil dann machst du einen Unterschied. Bist beharrlich, haben wir angeschaut miteinander. Bist beharrlich, gang der Weg bis zum Schluss. Gib nicht auf, schau auf Jesus und bleib dran. Es ist nicht einfach. Leiden sind da, Schmerz ist da, schwierige Situationen. Bleib dran. Gib nicht auf, bis beharrlich. Und dann zum Schluss haben wir noch gehabt, mit dem Tod ist nicht alles fertig. Es gibt ein Gericht, und es gibt eine Ewigkeit für die, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben. Ich habe ganz am Anfang der Predigt die Frage herumgestellt, was gibt unserem Leben Sinn, beziehungsweise wenn, sagen wir, ist mein, erfüllte, oder mein Leben erfüllt gewesen? Und ich glaube, im Blick auf das, was wir da in dem Text drin haben, ist die Antwort relativ einfach und klar. Erfüllung habe ich nicht in materiellen Sachen, reellen Erfüllungen. Das erfüllt kurzfristig. Erfüllung habe ich dann, wenn ich auf die Antwort, auf die Einladung von Gott Ja sage. Wir sind geschaffen als ein Gegenüber von Gott. Wir sind geschaffen, um einzutreten in der Verbindung mit ihm. Und das Tiefste in uns innen sehnt sich etwas nach dieser Verbindung, schreit und wird nie befriedigt sein, bis es zu dieser Verbindung kommt. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, Herr Jesus, ich will dir mein Leben übergeben. Du sollst Herr sein. Du sollst führen. Du sollst mich leiten. Ich will mich nach deinen Prinzipien ausrichten. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. In dem Moment wirst du dürfen erleben, dass dein Leben erfüllt ist. Und dass es nicht mehr abhängig ist von äußeren Sachen. Das heisst nicht, dass das nicht wichtig ist. Das will ich nicht sagen. Dass es nicht wehtut oder dass Freude etwas Schlechtes ist. Aber meine Erfüllung ist nicht mehr von dem abhängig. Und jetzt kommen wir zu Pfingsten, zu den Tauben. Tauben ist das Symbol von Pfingsten, von Frieden, vom Geist Gottes. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, kommt Pfingsten in dein Leben. Gott höchstpersönlich zieht in dein Leben ein. Gott höchstpersönlich in Form vom Heiligen Geist erfüllt dich. Was gibt es eine größere Erfüllung, als Gott in sich zu haben? Bist du dir das bewusst? Hast du die Erfahrung schon gemacht? Und wenn ja, bist du dir bewusst, Gott ist in deinem Leben? Und der Heilige Geist, darum ist das Geniale, so an Pfingsten, der hilft mir, treu den Weg zu gehen. Der hilft mir, abzuschliessen mit den Sünden, einen Lebensstil zu entwickeln, der einen Unterschied macht. Ich bin nicht alleine in diesem Prozess. Er hilft mir, anders zu sein. Der Heilige Geist hilft mir aber auch nicht aufzugeben. Er tröstet mich, er richtet mich auf, er hilft mir immer wieder den Blick auf Jesus zu lenken. Der Heilige Geist führt mich bis zum Schluss. Und ich darf wissen, wenn der Heilige Geist in meinem Leben innen ist, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, der Tod ist nicht das Letzte, das Beste kommt noch. Ist das nicht ein riesiges Geschenk, das Gott dir und mir macht an Pfingsten? Dass du darfst erfüllt sein, Gott in dir, der Heilige Geist in deinem Leben, der dir hilft. Wir haben jetzt einen Haufen gehört, was wir nicht machen sollen, aber der Heilige Geist hilft dir in dem, was du sollst machen. Du darfst mit ihm ein konstruktives Leben führen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir in der nächsten Zeit einfach das auch ganz konkret dürfen erleben, dass der Heilige Geist uns hilft, in diesem Bereich einen Fortschritt zu machen. Sechs, weil wir sollen lernen, Leiden vielleicht akzeptieren. Sechs, vielleicht aber, dass wir abschliessen mit gewissen Sachen, es auf die Seite legen. Dass wir in unserem Lebensstil lernen, den Unterschied zu machen. Oder vielleicht spielst du mit dem Gedanken aufzugehen, weil es schwierig geworden ist. Dann bleib dran. Bis beharrlich, bis zum Schluss. Ich würde dich gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und danke, dass du am Kreuz gestorben bist für uns alle. Dass du einen Preis gezahlt hast für es jedes, damit es jedes überhaupt Möglichkeit hat, wieder zu deinem Vater können zu kommen, in die Gegenwart können zu kommen von dem wunderbaren Gott. Und danke, dass wir heute dürfen Pfingsten feiern. Und dass darum nicht nur ein Angebot ist von dem ewigen Leben, sondern dass du sogar ein Angebot machst mit Pfingsten, dass du deinen Geist geschickt hast, der in uns in den Raum einnimmt. Der uns will helfen. Der uns will erfüllen mit deiner Art, mit deinem Wesen. Und der uns darum auch will helfen, können einen Unterschied zu machen, wo uns will helfen, in unserem Leben innen können, nach deinen Maßstäben und Prinzipien zu leben. Abzuschliessen mit Sachen, die nicht in Ordnung sind. Dir treu zu sein, beharrlich weiterzugehen. Aber auch die Gewissheit in uns innen dürfen zu haben, der Tod hat nicht das letzte Wort. Da kommt noch etwas. Etwas, das viel besser ist als alles, was wir bis jetzt erlebt haben oder was wir jemals werden erleben auf dieser Erde. Das Beste kommt noch, eine Ewigkeit bei dir. Und ich möchte dich bitten für jedes von uns da, wo wir gerade dran sind, schenk dir in der kommenden Zeit, dass wir dürfen einfach Erfahrungen machen mit dir, mit deinem Geist, dass wir uns leiten und führen lassen, dass wir dir ähnlicher werden. Danke, dass du ein genialer Gott bist. Spürbar, erfahrbar. Und dass du uns hilfst. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir für die kommende Zeit ganz geniale Erfahrungen mit dem wunderbaren Geist Gottes. Erfahrungen mit Jesus Christus, was es heisst, ihm zu gehören, mit ihm unterwegs zu sein. Und dass du darfst in irgendeinem von diesen Bereichen merken, er hilft. Er ist treu. Er steht zu dir. Gottes Segen mit dir.